ich spüre in erster Linie Dankbarkeit. Dankbarkeit auf der einen Seite, dass ich etwas machen kann, was ich sehr sinnstiftend finde. Und auf der anderen Seite Dankbarkeit, dass ich so viel lernen kann von anderen Menschen, wie sie mit ihrer Ähnlichkeit umgehen. Und letztlich Dankbarkeit, dass ich noch gesund bin, dass ich nicht jetzt hier in dem Bett liege wie meine Patienten, sondern dass ich rausgehen kann und dass ich nach Hause gehen kann und dass ich mich im Moment wenigstens noch gesund fühlen
darf. Das ist der Roland Kunz. Mit ihm wird es in dieser Folge wieder einmal konkret in Sachen Sterben. Der Roland Kunz ist nämlich Palliativmediziner und gehört in der Schweiz zu den Pionieren von der Palliative Care. Er hat in seinem Berufsleben viel dazu beigetragen, dass wir heute in der Schweiz insgesamt gut betreut sein können an unserem Lebensende. Der Roland ist seit kurzem pensioniert. Also teilpensioniert eigentlich. Er freut sich über ein bisschen mehr Freizeit und ich freue mich, dass er sich immer wieder Zeit nimmt, um auch öffentlich über das Sterben zu reden. Auch ich habe schon einige Gespräche mit ihm führen. Das hier ist das Neueste. Und ich finde eins, das sich wirklich lohnt, um reinzuhören. Es geht natürlich um wichtige Gespräche über das Sterben, um Schmerzen am Lebensende. Es geht um Entscheidungen rund um Leben und Tod und um die Frage, was eigentlich wichtig ist im Leben und im Sterben. Und es geht auch um Widersprüchliches in unserem Umgang mit dem Sterben. Zum Beispiel um den weit verbreiteten Wunsch nach einem plötzlichen Tod und all diesen Interventionen, die wir ganz genau da dagegen unternehmen. Und wir fragen uns, wie findet man heraus, wann das der richtige Zeitpunkt zum Sterben ist? Weil, dass wir uns diese Frage irgendwann müssen stellen, diese Chance ist riesig. Hört selber. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello.
Roland, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über Sterben zu reden.
Gerne, bin gespannt.
Ja, ich auch. Worin besteht deine berufliche Aufgabe?
Aktuell oder grundsätzlich?
Ich würde jetzt mal beim Aktuellen anfangen.
Ja. Also aktuell ist es so, dass ich die Abteilung Palliative Care am Stadtspital Weidentriemli leite. Das heisst, verantwortlich bin einerseits für Palliativstationen, die am Standort Weid ist, und andererseits für den Konsiliardienst, der am Stadtspital Triemli stationiert ist. Und die erweiterte Aufgabe ist natürlich nicht nur das zu führen, sondern es ist mir ein grosses Bedürfnis, dass ich nicht mehr nur Manager bin, sondern wirklich wieder kann eigentlich den Arztberuf leben. Das ist das, was mir jetzt seit einem knappen Jahr wieder vergönnt ist, weil ich jetzt teilpensioniert bin, weil ich vorher in der Spitalleitung war von dem grossen Spital über die beiden Standorte und eigentlich fast nur noch an Sitzungen war und nur noch Papier gewälzt habe und nur noch bei den ganz komplexen Patientensituationen beigezogen worden bin. Und jetzt kann ich wieder Basisarbeit leisten, ich kann wieder mit Leuten reden, ich kann Beziehungen eingehen, Beziehungen leben und das ist eigentlich das, was ich mir ein bisschen erträumt habe, so zum Abschluss von meiner Karriere wieder ein bisschen zu den Basics zurückzukommen.
Okay, und was gefällt dir denn an diesem Aspekt?
Also, das ist eigentlich immer der Grund, warum ich Medizin studiert habe. Nicht das naturwissenschaftliche Interesse am Mensch, am menschlichen Körper, an diesen Vorgängen oder so, sondern es ist eigentlich die Beziehung zu anderen Menschen, die mich interessiert hat. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum dass ich dann in die Fachrichtung innerhalb der Medizin geraten bin. Also ich bin nicht Forscher geworden, nicht Chirurg geworden, sondern eigentlich in einen Bereich gekommen, wo wirklich die sprechende Medizin stattfindet. Und das ist das, wo ich finde, also es ist jetzt einfach für mich persönlich das, was mir am meisten Befriedigung gibt, wenn ich abends heimgehen und ich habe irgendwie in einem Gespräch eine intensive Beziehung mit einem Menschen erlebt, der in einer schwierigen Lebenssituation steht, dann ist das für mich wahrscheinlich mindestens so befriedigend wie der Herzchirurg, der heimgeht und jetzt wieder ein Herz repariert hat.
Mhm. Also das ist eigentlich der Antrieb für dich, überhaupt in diesen Bereich zu gehen.
Ja.
Und wieso bist du, also wir fangen jetzt da gerade so ein bisschen bei den Basics an, oder? Wieso ist, wenn man jetzt den menschlichen Kontakt sucht, das quasi ein geeigneter Bereich für das?
Ja, weil es geht halt ja, sehr fest darum, nicht einfach zu untersuchen, Befunde zu erheben, Fehler im System vom Organismus zu finden und die zu reparieren, sondern es geht ja wirklich darum, herauszufinden, wo steht mein Gegenüber, also der Patient, den ich behandle, wo steht er in seiner Lebensgeschichte, wo sieht er sich, was sind seine Ziele, die er noch hat, was sind seine Ängste, die er hat. Also ohne, dass man eigentlich es schafft, in die Beziehung mit dem Patienten zu kommen, wird es auch nicht gelingen, den Patienten wirklich gut können zu behandeln.
Was kann man so in dieser Deutlichkeit sagen? In der Palliative Care, wenn man nicht den Mensch als Mensch erfasst hat, wird man ihn nicht adäquat behandeln.
Finde ich schon, ja. Weil, ich meine, das, was ja vielfach passiert, dass man Palliative Care so reduziert auf Symptombehandlung, gute Schmerztherapie, Wissen, wie man mit den Opiaten umgeht und so weiter. Und das ist ein, glaube ich, ein Trugschluss, der auf der einen Seite manchmal auf journalistischer Ebene besteht, dass man das Gefühl hat, Palliative Care gleich Schmerzmedizin oder solche Gleichstellungen macht. Aber auch solche Institutionen, die sagen, wir machen Palliative Care, und dann sagt ja, was heisst das für euch, oder? Was ist denn das Konzept dahinter? Dann, ja, wir haben jetzt alle Leute geschult in der Schmerztherapie. Mhm. Und da denke ich, dort fängt das Problem häufig dann genau schon an. Also ich sehe das auch immer wieder, dass ich so Anrufe bekomme oder Mails von Leuten, sei es aus Pflegeheim oder aus anderen Spitälern, die sagen, ja, wenn ein Patient ganz eine schwierige Schmerzsituation und man hat schon dreimal Schmerzmittel gewechselt und die Dosis auf und ab und es wird einfach nicht besser, hättest du noch eine Idee, was man machen könnte? Und da läuten mir eine schon die Alarmglocken, oder? Weil da hat man jetzt den Schmerz als ein biologisches Phänomen reduziert. Das Gefühl, wir müssen nur die richtige Substanz finden und dann ist das Problem gelöst. Und das sind praktisch immer Situationen, wo der Schmerz eigentlich ein Hilfeschrei nach außen ist und dahinter ist ganz viel persönliche Geschichte von dem Menschen, sind Ängste in seiner jetzigen Lebenssituation und so weiter. Und wo man viel mehr muss auf dieser Ebene probieren, eben dem Menschen zu helfen, da wieder irgendwie einen Weg daraus zu finden.
Und wie steigst du denn jetzt gerade bei diesem konkreten Beispiel ein? Also jetzt haben deine Alarmglocken schon geläutet, weil du gemerkt hast, okay, offenbar schmerztechnisch, quasi handwerklich, haben sie ja eigentlich alles durchprobiert, nach bestem Wissen und Gewissen.
Also ich kann es vielleicht am besten sagen, an einem konkreten Beispiel. Also wir haben einen Patienten zugewiesen bekommen, da hat der Hausarzt mit der Spitex schon x Sachen probiert und sie haben es nicht in den Griff bekommen, ist nicht besser und mit den Schmerzen. Es war ein Patient, war Ende 50 gewesen, Bauchspeicheldrüsenkrebs und ist dann so auf die Palliativstation gekommen. Also wenn ich gewusst, die Zuweisungsdiagnose vom Hausarzt war Schmerzen, die nicht einstellbar sind. Und der klassisch medizinische Ansatz, und das hätten wahrscheinlich die meisten Kollegen da, die von den anderen Fachrichtungen kommen, hätten so gemacht, wäre so ein Patient gegangen und gesagt, ja, ich habe gehört, Sie haben zu verrückt Schmerzen, erzählen Sie mal, wo tut es genau weh und wann tut es weh und wann tut es dann mehr weh und wann ist es mal ein bisschen besser. Und dann wären wir gerade wieder auf dieser Ebene, dass man das einfach auf den Schmerz reduziert. Und ich bin bei dem Patienten angegangen, einen Stuhl genommen, bin neben das Bett gesessen und dann als erste Frage gesagt, was beschäftigen Sie am meisten in Ihrer Lebenssituation, wo Sie jetzt sind? Und dann hat der Patient mich so eine Weile angeschaut und studiert und dann hat er gesagt, dass ich mit meiner Frau nicht kann über meine Krankheit reden kann. Und dann hat er mir erzählt, oder, er weiss, er hat höchstens noch wenige Monate zu leben. Es gibt so vieles, was er eigentlich noch regeln möchte. Und immer, wenn er dann angefangen hat, über das zu reden, hat die Frau gesagt, jetzt red doch nicht so, du musst nur positiv denken. Und dann ist das Thema abgeschlossen gewesen. Mhm. Und wir haben am Schluss an dieser Schmerztherapie oder Medikament praktisch nichts verändert. Nach 10 Tagen ist der Patient heimgegangen, Schmerzen waren kein Problem mehr, weil es uns gelungen ist, in diesen 10 Tagen das Gespräch können zu katalysieren, dass die Frau und der Mann miteinander können darüber reden, sich damit auseinandersetzen, dass er wird müssen gehen und dass man die Zeit, die jetzt noch bleiben muss, sinnvoll nutzen, sodass es für beide stimmt und dass beide auch über das können reden, was sie beschäftigt. Und ich glaube, das zeigt eigentlich sehr gut, um was es geht. Oder?
Also der Mann hat in dem Moment nicht gesagt, dass was mich am meisten beschäftigt, ist der Schmerz, obwohl das eigentlich alle umtrieben hat.
Genau. Und das würde mir eigentlich wahr sein, ja, dass da niemand herausgefunden findet, wie man da mir helfen kann.
Ja.
Dass das so elend ist. Oder? Und eigentlich er, weil man sein Gespräch, das, was er darüber reden wollte, weil das immer abgeblockt worden ist, hat er quasi wirklich müssen schreien, hat er müssen seine Schmerzen äußern über die Situation, dass er nicht kann und darf darüber reden, was er eigentlich will.
Und die innere Unruhe, oder, wo er ja, die Dringlichkeit, das Gespräch zu führen, und es kommt wie nicht durch.
Ja. Und darum eben Beziehung, ich glaube, es klingt einem sicher nicht immer so spontan und so gut wie bei dem Patienten, dass schon mit der ersten Frage eigentlich dann die ganze Büch sich öffnet und alles rauskommt, was eigentlich da dahinter steckt. Aber sobald man irgendwo einen gemeinsamen Draht findet, und das klingt halt Menschen dann, wenn man offen fragt, wenn man nicht so immer mit dem medizinischen Gedankengerüst auf den Patienten geht und nachher nur mit ihm darüber redet, ob er jetzt das Schmerzmittel lieber in Form von Tropfen oder Tabletten oder doch lieber Pflaster will und so weiter. Weil all das reduziert ja eigentlich die ganze Thematik.
Könnte man sogar sagen, es banalisiert.
Ja, also die Frage ist ja immer, oder, warum passiert das? Ist das Banalisieren ein Stück weit gewünscht von den Behandelnden, weil sie sich unsicher fühlen, weil es ihnen nicht wohl ist, sich auf so eine persönliche Ebene einzulassen? Weil, wenn ich mit einem Menschen darüber rede, was jetzt der bevorstehende Tod mit ihm macht, kann ich nicht gleichzeitig einfach nur über meine Weltreise, die ich plane, nachdenken. Also das fordert mich raus, automatisch auch über meine Endlichkeit müssen nachzudenken, sonst kann ich mich gar nicht wirklich auf das Gespräch einlassen. Und das ist halt schon so, dass das sicher nicht jedem gleich liegt oder nicht jeder das zulassen will. Und entsprechend ist man dann eigentlich froh, dass man so auf die biologische Ebene kann ausweichen kann.
Also das heisst, wenn du willst, deine Patienten in den palliativen Situationen gut behandeln, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich auch mit deinem eigenen Sterben zu befassen.
Ja.
Was hat denn jetzt die jahrelange, ich meine, wie lange bist jetzt du schon in diesem Bereich tätig?
Ja, eigentlich sind es gut 30 Jahre. Ja.
Das ist ja fast das halbe
1988 ist die Europäische Gesellschaft und die Schweiz ist gegründet worden. Und von da an bin ich eigentlich dem Mitglied und habe das probiert, mit voranzutreiben.
Ja, Wahnsinn. Und ein paar Jahre auch als Präsident von Palliativ CH, kann man an dieser Stelle noch sagen.
Ja.
Was hat denn jetzt die intensive Beschäftigung mit dem Sterben über das halbe Leben bis jetzt mit dir persönlich gemacht?
Also in erster Linie hat es mich gelehrt, auf die wichtigen Sachen im Leben zu fokussieren. Also ich staune immer wieder, wie viele Kollegen oder auch bei meinen Kindern, bei meinem Sohn, gerade letztens wieder mit ihm diskutiert, gesagt, du regst dich viel zu viel auf über so kleine Sachen vom Alltag. Und es bringt dir eigentlich gar nichts. Du musst das auf die grossen Sachen fokussieren. Also ich habe wirklich gelehrt, irgendwo so eine Grosszügigkeit zu entwickeln, gegenüber all diesen kleinen Unannehmlichkeiten. Und denen sage ich, das hat ja so kein Gewicht auf der Waage im Vergleich zu den grossen Fragen, die in jedem Leben stehen. Oder? Also das heisst, ich lebe bewusster. Es gibt so viele Momente, wo ich bewusst geniesse, wo ich mir das auch eingestehe, und ich das zu meiner Frau auch sage, oder dass ich zu Abend aus dem Haus rausgehe und so ein bisschen mich reinhören und merke, ich spüre in erster Linie Dankbarkeit. Dankbarkeit auf der einen Seite, dass ich etwas machen kann, was ich sehr sinnstiftend finde. Und auf der anderen Seite Dankbarkeit, dass ich so viel lernen kann von anderen Menschen, wie sie mit ihrer Endlichkeit umgehen. Und letztlich Dankbarkeit, dass ich noch gesund bin, dass ich nicht jetzt hier in dem Bett liege, wie meine Patienten, sondern dass ich rausgehen kann und dass ich nach Hause gehen kann und dass ich mich im Moment wenigstens noch gesund fühlen darf. Mhm. Und ja, ich kann mir gar nicht so vorstellen, oder, wo die Befriedigung von anderen Kolleginnen und Kollegen ist, wenn ich merke, was für eine tiefe Befriedigung einem das kann geben, oder, mhm, die Art von ärztlicher Tätigkeit. Mhm.
Und mich hat jetzt das sehr gewundert gemacht, das ist eigentlich eine Gelassenheit, die du beschreibst. Ja. Trotzdem begegnet ja auch dir täglich lauter Kleinigkeiten, die einfach nerven, nicht?
Ja.
Wie handelst du die, wenn du sagst, ja, es ist doch völlig unwichtig, aber irgendwie umgehen damit musst du ja gleich. Wie machst du
das? Also, dass ich einfach nie das oder nicht zulasse, dass sie zu viel Gewicht bekommen, oder? Also, dass die Sachen auch mal einfach auf die Seite geschoben werden, weil ich muss sagen, das hat jetzt so null Relevanz im Vergleich zu anderen Sachen, wo ich jetzt finde, das hat jetzt Priorität, dass ich das angehe. Also einfach dem nicht die gleiche Bedeutung geben, auch mal etwas einfach können stehen lassen, oder ich muss nicht irgendwie auf alles reagieren. Ich merke, es gibt manchmal so mühsame Mails, wo es um irgendwelche organisatorisch-administrativen Sachen geht, wo ich mit der Zeit gemerkt habe, wenn man nicht reagiert, gibt es nur etwa bei einem Drittel davon, gibt es noch mal ein neues Mail, das einem erinnert. Bei zwei Drittel kommt gar nichts. Also merke ich, hey, wenn ich mich aufrege und das Zeug alles erledige, wahrscheinlich nimmt es gar niemand zur Kenntnis. Da sind so viele Automatismen dahinter. Also ich kann ganz viele Sachen kann ich einfach mal stehen lassen und sie erledigen sich von selber. Ich muss mich nicht darüber aufregen. Mhm. Und
du sparst deine Kräfte für die wirklich wichtigen
Sachen. Ja, kann Priorität an einem anderen Ort setzen.
Ja, das klingt sehr gut. Du hast vor etwa 7 Jahren, habe ich noch ausgerechnet in einem Gespräch, wo wir einmal hatten, gesagt, so sinngemäß, Gesellschaft hat gewissermaßen ein Problem, die Endlichkeit des Lebens zu akzeptieren. Was sich ja möglicherweise gerade in solchen Sachen auch ein bisschen ausdrückt, oder? So, dass man sich eben über so ein kleines Zeug nervt. Aber findest du, es hat sich seither ein bisschen etwas da? Siehst du das immer da so?
Ja, ich glaube, es hat sich schon etwas zu tun, vor allem gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie. Das hat schon viel ausgelöst. Und gleich, wenn man ein bisschen genauer anschaut, dann muss man sagen, wo hat sich etwas zu tun? Also die Leute haben den Tod im Rahmen der Pandemie eigentlich vor allem auf Zahlen reduziert. Man hat jeden Tag geschaut, wie viele Neuinfizierte, wie viele sind gestorben und wie viele freie Betten hat es auf der Intensivstation und all das. Also man hat es wieder auf eigentlich nur einen ganz kleinen Teilbereich reduziert. Man hat im Zusammenhang, gerade jetzt auch mit den alten Leuten, ist man in eine Diskussion gegangen, ist jetzt das Altersdiskriminierung oder weiss ich was, wenn man sagt, die Alten sollen im Pflegeheim bleiben und nicht ins Spital kommen. Und hat eigentlich überhaupt nicht überlegt, ja, was ist überhaupt das Richtige für die Leute, oder? Was brauchen die, wenn man mal mit diesen Leuten redet, was wollen ihr eigentlich? Für das brauchen sie auch Informationen. Das ist relativ lang gegangen, bis das stattgefunden hat und bis man gemerkt hat, hey, es geht eigentlich nicht einfach darum, der eine kommt eine Therapie über und der andere nicht. Auf das ist nämlich häufig reduziert worden, sondern dass es eben für den jungen Mensch auch vom Outcome her eine ganz andere Situation ist als für den alten Menschen, also mit dem alten Menschen primär, und das ist so mein Credo, das ich einmal in der Geriatrie probiert habe zu predigen, oder? Dass man das Goal of Care, das Ziel von der Behandlung, dass man das klärt mit dem Patienten. Und wenn man mit den Leuten darüber redet, dann ist es immer wieder erstaunlich, oder? Weil die alten Leute auch, die können einem sehr wohl sagen, was ihres grobe Ziel ist, was ihre Priorität ist. Aber was man heute macht in der Medizin, ist, dass man die alten Leute fragt, ja, das Medikament bei dem Blutdruck, sollen wir jetzt das noch weitergeben? Oder wollen Sie das lieber nicht mehr? Wissen Sie, wenn man das nicht mehr gibt, dann steigt das Risiko um 2,5%, dass Sie einen Schlaganfall machen. Und wenn man es weglässt, dann ist für das Risiko ein bisschen kleiner, dass Sie mal umkehren, weil es noch schwindelig wird. Was wollen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt die Tabletten oder nicht? So findet heute ein Großteil der Diskussionen statt. Und man hat am Schluss das Gefühl, man hat über Fragen vom Lebensende geredet, aber hat man natürlich überhaupt nicht. Oder? Und darum ist es auf der einen Seite gut, man hat viel gelesen, man hat viel auch in Sendungen in den Medien gehört über das Thema, aber wenn man genauer anschaut, denke ich, nur bei ganz wenigen Leuten hat es wirklich etwas ausgelöst, sich über die eigene Endlichkeit Gedanken zu machen. Oder was ich, das ist ein Beispiel, das hat mich lange noch beschäftigt, als ich das gehört habe. Mir hat eine alte Frau gesagt, ja, mit meinem Alter, da ist ja klar, dass man dann einmal stirbt. Aber ich will dann schon lieber auf eine natürliche Art sterben und nicht am Covid.
Aha.
Ja? Nein, wirklich, zuerst haben wir das müssen setzen. Was heisst das? Ja. Und das heisst ja eigentlich, ich habe dann im Moment nicht nachgefragt, damit nachher mich fragt, ja, was ist für sie natürlich sterben? Und ich glaube, für die meisten Leute ist das Gefühl, ja, jetzt habe ich ins Bett gehen, morgen nicht mehr verwachen, oder? Nichts spüren davon, das ist so das, was sie sich erhoffen. Und an einer Infektion sterben wird schon als nicht natürlich betrachtet. Die Frage ist, dann findet es natürlicher, wenn sie am Schluss auf der Intensivstation sterben, weil man nach 3 Wochen Maschinen abstellt.
Mhm. Also, und woher kommt denn die Vorstellung? Also das quasi, wissen wir ja jetzt nicht, wie repräsentativ das ist, oder? Aber trotzdem, wenn jemand sagt, an einer Infektion sterben oder davon ausgeht, dass sie das ist unnatürlich. Wo kommt das her?
Also ich glaube, und das habe ich aus anderen Gesprächen gemerkt, dass für viele Leute ist so die Vorstellung, das natürliche Sterben ist, wenn das so einfach so ein kontinuierlicher Prozess ist und man irgendwo einen Zügel ein bisschen in der Hand hat und dann eben vielleicht kann sagen, so, jetzt ist gut, jetzt will ich nichts mehr. Mhm. Und überrascht werden und dann unter Druck kommen, etwas zu entscheiden. Also plötzlich zu wissen, jetzt bin ich Covid-positiv, jetzt muss ich mich entscheiden, wenn sich meine Krankheit stark ausbreitet und ich habe ein Atemproblem, will ich dann ins Spital, will ich dann auf die Intensivstation und dann merke ich, das geht mir jetzt schnell. Das will ich doch jetzt nicht. So, oder? Also ich glaube, das ist ein bisschen das Gefühl, dort, wo man nicht Zeit hat, dort, wo man unter Druck ist, dort, wo man muss einen Entscheid treffen, das ist das, was man als nicht natürlich anschaut. Und das ist eigentlich ein bisschen das Problem der heutigen Zeit, dass man eigentlich fast keine Todesfälle mehr haben, die in dem Sinn natürlich sind, sondern dass der ganz grosse Teil der Menschen stirbt nach bewussten Entscheidungen.
Mhm. Also. Das ist eine Frage, wo ich auch unbedingt noch darauf eingehe. Jetzt hat es aber vorne hat mir gerade eine Aussage so ein bisschen getriggert. Genau, die Reaktion, die du beschreibst, wenn dann plötzlich so eine Diagnose da ist und dann plötzlich tut sich wie ein Zeitfenster auf und man weiss, es ist irgendwann geht es wieder zu und in dieser Zeit muss ich jetzt handeln, ja. Im Sinne von Lebensendszenarien durchdenken. Oder?
Ja.
Ist es nicht auch irgendwo normal oder völlig menschlich, dass das so ein Reflex ist, dass man dann sagt, es geht mir jetzt aber zu schnell?
Ja.
Könnte das nicht sogar dir passieren, wo dich schon seit 30 Jahren und mehr intensiv mit dem Thema beschäftigst und dir völlig bewusst bist, dass du irgendwann wir sterben und dass es auch gar nicht muss sein, dass das jetzt noch 20 Jahre geht.
Also ich glaube, auf jeden Fall. Und ich denke, es wird kaum einen Mensch geben, der in dem Moment, wo er eine Diagnose bekommt, wo er weiss, dass er könnte sterben, dass ihm das aufrüttelt, dass ihm das irgendwie den Boden unter den Füßen wegzieht. Dass er verschreckt und der einen längeren und der andere weniger langen Moment braucht, um überhaupt sich in dieser neuen Situation wieder zu finden. Oder?
Mhm.
Und das wird mir auch so gehen, weil ich erwarte ja nicht, dass ich jetzt, vielleicht ist das so eine Erwartung, die viele Leute haben, wenn sie über das natürliche Sterben reden, ja, einfach so zunehmend altersschwach werden und wenn man dann das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich schwach genug, jetzt will ich gehen, oder? Aber dass man eigentlich ja nicht ohne irgendeinen Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, sterben, das denkt man vielleicht ein bisschen zu wenig da. Mhm. Und ich glaube, wenn der Tropfen kommt, ist es halt immer auf eine Art dann zu früh, weil man ja nicht damit gerechnet hat, dass er genau jetzt kommt.
Mhm. Also letztlich müsste man sich dann auch auf das vorbereiten, dass man vielleicht hat man schon gewisse Vorbote, vielleicht schon Vorerkrankungen, ist vielleicht dazu auch schon sehr alt. Und dass man zu so einem Zeitpunkt spätestens sich bewusst wird, es könnte jetzt sein, dass vielleicht einfach nur eine Blasenentzündung jetzt noch kommt.
Ja.
Oder eine Grippe. Und an dem könnte ich jetzt sterben.
Ja.
Dass man dann nicht so aus dem Haus
und ist. Ich glaube nicht einmal nur im Zusammenhang mit Krankheit. Ich probiere mich ein bisschen auf das vorzubereiten, indem ich noch oft, abends vor dem Einschlafen, mir überlege, was wäre, wenn ich morgen nicht mehr verwachen würde. Was würde das heissen für mein Leben? Was ist noch unfertig? Wo ich eigentlich muss sagen, oh, das muss ich noch schnell machen, im Fall der so plötzlich käme. Also sich einfach immer wieder auch ein bisschen mit dem Gedanken auseinandersetzen. Es kann mal überraschend um die Ecke kommen. Mhm. Und dass man dann vielleicht ein bisschen weniger perplex ist oder ein bisschen weniger verschreckt, wenn es dann da ist. Aber ich glaube, verschrecken tut jeder, wenn es die Realität ist. Und das ist ja das, was ich jetzt in den vielen Jahren beobachte. Das ist nicht aber eigentlich vom Alter. Also es ist nicht so, dass der junge Mensch per se mehr verschreckt, wenn so etwas kommt, als der 90-Jährige.
Sicher.
Es ist immer wieder eindrücklich, wie gerade Leute, die bis 90 eine gute Gesundheit hatten, das sehr erfolgreich verdrängen. Und wenn dann so etwas kommt, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich, der immer gesund war, warum habe ich jetzt das mit 90? Oder?
Ah ja.
Ja.
Ja. Noch mehr, als wenn man vielleicht schon mal eine Krankheitsgeschichte gehabt
genau.
hat oder einen Unfall.
Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Oder? Ich denke, sich vorbereiten oder sich auseinandersetzen mit Endlichkeit hat viel damit zu tun, im Laufe des Lebens müssen lernen, umgehen mit gesundheitlichen Rückschlägen. Ob das jetzt Unfall sind oder ob das irgendwelche Krankheiten waren, wo man mal schwer krank war. Und so. Aber das bringt einem dann so ein bisschen ins Nachdenken und das hilft einem fürs weitere Leben und letztlich auch für die Auseinandersetzung mit dem Handy. Und ich habe schon das Gefühl, die eigentlich verwöhnt worden sind, gesundheitlich vom Leben, dass die am Schluss schwieriger Abschied nehmen.
Weil sie es nie haben können üben, ja. dass sie auch verletzlich sind oder versehrt sein können. Ja.
Ja.
Mhm. Es nimmt mich jetzt gerade noch Wunder, siehst du da auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau?
Also der eine Unterschied ist sicher der, dass Frauen eher darüber reden als Männer.
Mhm.
Also das sehen wir auch bei Leuten, die wirklich dann schon in einer vorgeschrittenen Krankheitssituation sind, ist es tendenziell schwieriger, mit den Männern über das zu reden, was jetzt ihre Situation mit ihnen macht, was das auslöst, welche Ängste und so weiter, wo Frauen eher darüber reden. Aber ich glaube, man kann es auch nicht zu stark jetzt einfach so in ein Geschlechterklischee hineintun. Ich glaube, es hat mit vielen anderen Faktoren zu tun. Natürlich schon irgendwie, wie man aufgewachsen ist, wie man über Schwäche geredet hat in einer Familie. Mhm. Und letztlich ist dann der Unterschied Mann und Frau hat vielleicht auch noch ein bisschen mit dem zu tun, mit der Frage von der Erziehung, dass man eben als Bub nicht dürfen Schwäche zeigen darf. Dann kann man es wahrscheinlich auch im Alter nicht, wenn man dann schwer krank ist. Wahrscheinlich ist es sehr vielschichtig, warum das die Leute unterschiedlich reagieren.
Mhm. Ja. Ihr habt ja, also du und der Heinz Rüger, haben ja ein Buch herausgegeben, das heisst «Über selbstbestimmtes Sterben». Das ist letztes Jahr erschienen. Du hast dort und auch an anderen Orten viel gesagt und geschrieben über das Sterben. Jetzt gerade vorhin hast du es auch noch mal erwähnt, das mit den Entscheidungen, die meistens an einem Sterben vorausgehen. Das ist etwas, was mich immer wieder ein bisschen also einen kurzen Moment irritiert. Es ist mir völlig bewusst, was damit gemeint ist. Du kannst das vielleicht nachher noch etwas neuer erklären. Auch. Fast jedem Sterben geht quasi eine Entscheidung voraus. Und gleichzeitig ist es doch so, dass ich ja eigentlich keine Wahl habe. Also ich muss ja sterben. Da bleibt mir ja keine Wahl. Und dass ich aber letztlich gleich eine Entscheidung fällen wird, sehr wahrscheinlich, vor meinem Tod. Ist doch ein bisschen so wie eine Kluft dazwischen. Kannst du die schliessen für mich?
Ja, also die Entscheidung ist ja nicht die, will ich mal sterben oder will ich nicht sterben, oder? Sondern die Entscheidung ist die, will ich mein Sterben jetzt, den Moment zulassen, oder will ich versuchen, mein Sterben noch auf einen späteren Moment zu verschieben. Ich glaube, das ist die zentrale Frage, die meistens im Raum steht. Also, wenn ich jetzt die Spitalsituation anschaue, dass man mit dem Patienten diskutiert, wenn sie sich weiter verschlechtert, wettet sie dann auf die Intensivstation und halt allenfalls auch an Schläuche hängen, dass man alles macht, um sie am Leben zu erhalten, oder sagen sie nein, das will ich nicht, ich will nur das, was auf der Normalstation machen kann, oder es kann sein, dass man der Hausarzt zuhause mit dem Patienten darüber redet, ob er überhaupt ins Spital will, oder ob er einfach nur das, was man zuhause kann, als Therapie, als Behandlung anbieten. Das sind so ein bisschen die Entscheidungsfragen, die sich dann häufig stellen. Aber letztlich ist natürlich auch die Frage, wenn du plötzlich merkst, es ist wieder so ein Herzstolpern. Was machst du jetzt mit dem? Du sagst einfach, ja, das ist jetzt offenbar schon der erste Schritt vom Alter. Ich meine es jetzt nicht, dass du schon so weit bist, oder? Aber ja, nehme ich das jetzt einfach so zur Kenntnis und sage, ja, das haben ja viele Leute, wenn sie älter werden, dass mal das Herz so ein bisschen stolpert oder so. Aber nehme ich damit allenfalls auch in Kauf, dass es mal ganz stolpert und dann nicht mehr läuft, oder? Dass es stehen bleibt. Oder renne ich als nächstes gerade zu einem Herzspezialist und lasse mir sämtliche Untersuchungen machen und allenfalls einen Schritt machen oder weiss ich, was es dann braucht. Also die Entscheidungen fangen ja eigentlich schon relativ früh an. Oder? Wollte ich ja keine Gelegenheit verpassen? Wollte ich jede Massnahme in Kauf nehmen? Oder habe ich eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem, was jetzt sich weiterentwickelt? Mhm. Und tue ich mich auch festlegen, wollte ich die ganze Batterie, die heute Medizin anbietet, oder wollte ich vorher eben Stopp sagen. Mhm. Also, wenn jetzt gerade so eine Situation, ein Patient ist jetzt heute ausgetreten, der hat uns sehr beschäftigt. Er ist ein Patient, der ist seit 10 Jahren Mitglied von Exit. Hat das auch immer allen ganz klar gesagt. Hat 2018 eine ausführliche Patientenverfügung gemacht, die von Dialogethik, also etwa 12 oder 13 Seiten. Und hat wirklich sich Mühe genommen, also seine Motivation anzuschreiben und ganz klar geschrieben, ich wollte mal keine Reanimation. Und ich will nie auf eine Intensivstation. Mhm. Und 2019, also ein Jahr nachdem, dass er die Patientenverfügung geschrieben hat, war er in einer Privatklinik auf der Kardiologie gewesen und hat mir einen sogenannten ICD eingepflanzt, also so einen interkardialen Defibrillator. Dass, wenn sein Herz einmal ein Kammerflimmer macht, wo er dann innerhalb von 2-3 Minuten daran tot wäre, dass anfängt zu defibrillieren und probiert wieder einen normalen Herzrhythmus anzubringen.
Also, aber das hat er schon aufgrund von einem Vorfall gemacht, oder?
Weil der Kardiologe gemerkt hat, dass er so Rhythmusstörungen hat, die mal in so einer Situation münden
könnten. Aha.
Und dann muss ich mir natürlich schon sagen, ja, also, du bist Mitglied von Exit, damit du dort schon mal die Möglichkeit hast, die Handbremse zu ziehen. Du schreibst die Patientenverfügung, du willst nicht reanimiert werden und lässt dich nach ein Gerät einpflanzen, das dich reanimiert. Das heisst, für mich ist klar, dass da nicht wirklich eine gute Information geflossen ist, dass der Patient wahrscheinlich nicht in der Gesamtdimension verstanden hat, was eigentlich der Entscheid für das Gerät was das bedeutet. Mhm. Und die Geschichte von ihm ist eben dann so weitergegangen, dass er dann 2021 zuhause zusammengebrochen ist. Wäre wahrscheinlich ohne Gerät und so wäre er gestorben gewesen. So hat jemand die Rettung gerufen. Er ist reanimiert worden zuhause, ist auf die Intensivstation gekommen, ist nach 5 Tagen Intensivstation ist er dann zu uns verlegt worden, weil er gesagt hat, ich will nur eins, ich will mit Exit sterben, ich will nicht weiter rehabilitiert werden. Und wenn man das mal so sich überlegt, die Absurdität in dieser ganzen Geschichte, oder? Also eigentlich, wenn man viel teure Interventionen wie den ICD-Einpflanzen nicht gemacht hat, wäre der Mann wahrscheinlich an einem schönen Herztod zuhause gestorben.
2021.
Ja, und stattdessen ist er jetzt bei uns in der Palliativstation gewesen, aber für die ganze Entscheidungsfindung ist jetzt ausgetreten in ein Pflegeheim, aber mit der klaren Absicht, so bald wie möglich mit Exit dann aus dem Leben zu gehen.
Und wenn er eigentlich nichts gemacht hat?
Dann wäre er wahrscheinlich zuhause in einer Küche gestorben.
Aber ohne die ganze Odyssee, die er jetzt noch erleben musste.
Und das zeigt mir schon, dass eines der grossen Probleme eben ist, dass die Entscheidungen nicht als ihre Bedeutung wirklich dem Patienten klar gemacht werden. Oder? Ja, also, wahrscheinlich der Kardiologe sagt, ja, da hat so ein bisschen Rhythmusstörung, aber das ist nicht so das Problem, da kann man da so ein Gerät einpflanzen und dann regelt es das. Mhm. Und er hat offensichtlich nicht verstanden, um was das es da eigentlich geht. Oder? Und
hast du mit ihm über das noch geredet? Hat er irgendwie im Nachhinein noch irgendwie eine Irritation zur Sprache gebracht, was den Eingriff angeht?
Das Problem ist, und das ist für mich auch das Tragische am Ganzen, oder? Als Folge jetzt von dieser Reanimationssituation hat er ein bisschen Hirnschaden.
Oh nein.
Und wenn man mit ihm die Sache wollte diskutieren, das ist nicht mehr gelungen. Also er ist immer wieder, hat sich immer so im Kreis umgetrüllt, er hat das nicht mehr können nachvollziehen, dass es da eigentlich irgendwo einen Bruch in der Logik gibt, dass man da vielleicht auch mal einen anderen Weg können einschlagen. Und von daher, eben, es verzögert sich auch das mit Exit, weil der erste Psychiater, den er gesehen hat, hat sich nicht definitiv festlegen wegen der Urteilsfähigkeit. Jetzt wird noch ein zweiter dann beizogen. Und ich meine, das wäre das Tragischste am Ganzen, wenn er am Schluss jetzt dann nicht mit Exit gehen darf, weil man sagt, er ist kognitiv nicht mehr im Stand, den Entscheid zu treffen.
Dabei war es immer das, was er hat.
Genau.
Oder? Ja.
Das aber wahrscheinlich, und es wäre interessant, mit dem, was er es hier eingepflanzt hat, oder, mal zu reden, was man genau geredet hat. Vielleicht hat eben der Patient auch hier gesagt, ja, ich will dann mal schon nicht dann am Leben erhalten bleiben. Aber jetzt wird er schon noch nicht sterben. Also wenn mir das Gerät ermöglicht, dass ich jetzt noch nicht gerade sterbe, dann ist das schon okay.
Also völlig nachvollziehbar, ja, auch, oder?
Es ist ja aber das zeigt so die Perfidität, die es eben eigentlich in dieser Frage hat, oder? Also so, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Gehen? Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, die wir zu beantworten haben, oder? Also früher hat das Schicksal die Frage beantwortet. Es ist einfach irgendwann eingetroffen, oder? Es ist irgendwo der Tod um die Ecke gekommen. Meistens innerhalb von einer ganz kurzen Zeit sind die Leute gestorben. Und das ist ja das, was wir in unserem Buch eben auch zum Ausdruck bringen als Überforderung. Also, dass man jetzt plötzlich muss über Sachen entscheiden muss. Also, das ist ja saumässig schwierig, ja. Oder?
Und das ist, also wieso, vielleicht können wir diese Lücke noch schnell füllen, wieso ist das jetzt so viel anders als damals? Wieso können wir jetzt nicht mehr einfach quasi unser Leben leben und damit rechnen, dass wir irgendwann sterben und irgendwann kommt dann das und dann ist man tot?
Weil das ist nicht mehr so. Ja, wir haben die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute im Köcher haben, die sind so enorm gewachsen innerhalb von den letzten 100 Jahren, kann man sagen, oder? Das ist eine gewaltige Veränderung, die da stattgefunden hat. Und das hat uns eigentlich in die Lage gebracht, dass wir jetzt immer mehr gezwungen sind, so Entscheidungen zu treffen. Mhm. Theoretisch kann ich bei einer 90-jährigen Herztransplantation durchführen. Das ist, als ich ein junger Arzt war, Assistenzarzt, hat jeder Anästhesist gesagt, ja, unmöglich in dieser Situation eine Anästhesie zu machen. Heute, wenn ich den Anästhesist frage, dann sagt er, ja, theoretisch kann ich das.
Ja.
Die Frage ist, wie sinnvoll ist es, oder?
Genau.
Und je mehr Möglichkeiten wir haben, desto schwieriger wird es natürlich, aus dem Schlaraffenland von medizinischen Möglichkeiten zu sagen, auf alle die verzichte.
Also das heisst, entscheiden ist meistens, es sich gegen eine Behandlung entscheiden, die einem Würde zur Verfügung steht, theoretisch.
Ja.
Ja. Und das heisst auch, dass es nebst eben assistiertem Suizid auch noch andere Möglichkeiten gibt, um über den Zeitpunkt von seinem Sterben zu entscheiden.
Ja.
Je nach Situation. Hast du noch ein anderes Beispiel? Jetzt, das ist ja quasi das, was du vorher genannt hast, ist ja ein bisschen salopp gesagt, das missglückte Beispiel.
Ja.
Kannst du vielleicht noch eine andere Situation schildern, wo jemand wie, anstatt dass er muss quasi über Exit und assistierten Suizid aus dem Leben gehen muss, kann eine Entscheidung fällen und damit sich fürs Sterben entscheiden zu einem gewissen Zeitpunkt?
Also Diskussionen, die wir zum Beispiel häufig führen, wir haben ja relativ viele Patienten bei der Palliativstation, die Exit-Mitglied sind, die sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben und zu sagen, so, als letzte Möglichkeit möchte ich das haben und dann werden sie Mitglied bei Exit und die das uns auch sagen, die das uns auch betonen und wo aber noch eine ganze Palette von Medikamenten schlucken. Und interessant ist dann, wenn man sagt, ja, eben, Exit ist die eine Möglichkeit, aber ich sehe, sie hat noch drei verschiedene Medikamente für ihr Herz. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Medikamente stoppt und zulässt, dass sie an einem normalen Herztod sterben. Und das bringt ganz viele Leute aus dem Konzept. Und einerseits, weil sie es noch nie erlebt haben. Und andererseits, weil sie natürlich das Sterben auch wieder mehr auf die Seite vom Schicksal bringt. Weil sie entscheiden, ich nehme die Medikamente nicht mehr, aber sie wissen nicht, was heisst das? Heisst das, dass morgen etwas passiert? Heisst das, dass ich in drei Monaten einen Herzinfarkt habe? Oder ist einem Jahr noch nichts passiert? Oder? Sie wissen nicht genau, was passiert. Wenn sie den Entscheid treffen, sich gar mit Exit, dann, wenn sie ein Fest machen und Termin abmachen, dann ist es gesetzt. Mhm. Dann wissen sie, wenn es passiert. Mhm. Und das ist die Unsicherheit, die natürlich dann wieder entsteht. Da haben wir einfach gesagt, ich lasse bewusst zu, ich nehme darum die Medikamente, die den Tod sollen verhindern, nehme ich nicht mehr, damit die Möglichkeit besteht, dass ich natürlich sterbe. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit dass man dann noch bleibt, dass das für viele auch nicht die einfache Lösung ist.
Ja, es ist einfach eine Überforderung.
Ja.
Was übrigens, glaube ich, auch noch ein gutes Stichwort ist, das ihr auch bringt in eurem Buch, zwischen Selbstbestimmung und Überforderung. Oder man tut zwar, man hat heute immer mehr die Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen, was natürlich eine Stärkung von unserer Selbstbestimmung ist, aber es kann auch schnell in der Überforderung enden. Manchmal ist es ja schon noch ein bisschen verrückt, oder? Eben, was man alles so kann entscheiden kann. Findest du das nicht manchmal auch selber? Also, kommst du nicht manchmal auch an den Punkt, wo du denkst, Schleck, was haben wir uns da eingebrockt? Ja. Wir sind ja ständig in irgendeinem Dilemma drin.
Es ist vor allem, glaube ich, auch, jetzt, wenn man es von der kann sagen, politischen Seite anschaut, also 2013, wo das neue Erwachsenenschutzrecht eingeführt worden ist, ist das eigentlich breit als ein Erfolg für den einzelnen Bürger oder Bewohner von der Schweiz gefeiert worden, oder? Das tut jetzt jedem Einzelnen seine Selbstbestimmung stärken. Dass er jetzt da ganz klar kann festlegen, was er will. Und die Ernüchterung, die wir jetzt in diesen 7 Jahren mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht gehabt haben, ist die, dass eben ganz viele Leute mit überfordert sind. Mhm. Dass sie es viel lieber hatten vorher, wo das Schicksal bzw. halt das Behandlungsteam haben müssen entscheiden, ob jetzt die Massnahme noch sinnvoll ist oder nicht. Und jetzt muss man plötzlich selber. Und das führt ja dann oft dazu, dass Patienten sagen, ja, tun Sie das mit meiner Tochter besprechen oder tun Sie das mit meinem Sohn besprechen. Und ja, wissen die dann, weißt du, was dein Vater will, oder? Wenn der in dieser Situation würde sagen, ja, tun Sie es mit meiner Tochter besprechen.
In unserem Fall weiss ich es jetzt ehrlicherweise sehr genau, aber das ist,
und wenn jetzt aber
eine Erkrankung hat, die wir uns quasi gezwungen hat, oder uns mit dem auseinandersetzen.
Ja. Und gleich wahrscheinlich, wenn die Situation da ist, oder? Und man dir sagt, ja, jetzt müssen wir entscheiden, ob wir jetzt noch die Behandlung machen oder nicht.
Das wäre der Horror.
Wird es eben gleich nochmal wahnsinnig schwierig, oder?
Mega.
Und darum, es ist, wie man es drillt und macht, oder? Die Kogel Selbstbestimmung ist etwas, das nicht zu unterschätzen ist. Und wenn es der eine nicht macht, dann geht es dem nächsten weiter. Also, wenn man es nicht für sich selbst macht, dann hat man so eine Vertretungsperson. Für die Vertretungsperson ist es einfach.
Ist genauso überfordert. Ja.
Und die müssen vor allem auch mit dem Entscheid weiterleben, den sie getroffen haben, oder? Der Patient, der entscheidet selber, ich will ihn nicht mehr, der stirbt und dann ist quasi wie der Entscheid endgültig. Wenn du entscheidest, mein Vater oder meine Mutter sollen die Therapie jetzt nicht mehr machen, dann stirbt sie, dann wirst du mit 99% Wahrscheinlichkeit nach 3 Monaten dir überlegen, und was wäre ich gewesen, wenn ich anders entschieden hätte? Wäre ich noch da und vielleicht würde es doch besser gehen, als man eigentlich dort gedacht hat. Also es lässt ganz viele Fragen zurück. Oder? Und darum, das ist auch so ein Appell an die Eigenverantwortung der Leute. Ich finde es ganz wichtig, dass möglichst viele Leute heute nur schon ihren Angehörigen zu lieb selber probieren zu entscheiden, sich Gedanken machen und das vielleicht irgendwo auch festlegen und nicht einfach die Verantwortung abschieben auf die, die mit dem Rucksack weiterleben müssen.
Ja, ja. Und grundsätzlich, oder trotz all dem, findest du aber eigentlich eine richtige Entwicklung, dass die Entscheidung quasi weg vom Fachpersonal hin zu den direkt Betroffenen geht?
Ja, ich denke, weil sonst gibt es natürlich irgendwie so eine Rolle von der Ärzte oder von dem Behandlungsteam, wo in dem Sinne gefährlich sein kann, dass es dann irgendwelche irgendwelches Gedankengut, irgendwelche Strömungen, kann das dann mit beeinflussen, ob das nun ökonomische Überlegungen sind, die dann plötzlich drin spielen, weil man als Leiter von einer Abteilung unter Druck ist, von der Spitalleitung, es muss billiger werden, oder ihr seid zu teuer, oder irgendetwas. Also, die Gefahr ist halt schon gross, oder? Dass man absolut ohne irgendwelche äußeren Einflüsse und an fremde Wertvorstellungen könnte entscheiden. Das ist eine Illusion, oder?
Wie tust du selber schwere Entscheidungen treffen, wenn du so wirklich vor so ganz existenziellen Entscheidungen stehst?
Also, wo ich für Patienten muss so die Entscheidung,
nein, für mich persönlich.
Ja. Ja, also ich probiere schon immer so ein bisschen das Bild von der Waage zu machen, oder? Also was ist, wenn ich das eine wähle, und was ist, wenn ich das andere wähle? Ja, vielleicht dazu noch einen Gedanken, oder? Eigentlich Entscheidungen treffen können wir dann am besten, wenn wir Auswahl haben. Wenn ich nur Ja oder Nein sagen zu etwas, ist es viel schwieriger. Mhm. Und das ist das, was oft eben falsch läuft in der Medizin. Man fragt Patienten beim Eintritt, wenn sie reanimiert werden oder nicht.
Oder? Ja, was ist eigentlich die Alternative und, zu dieser Reanimation? Ja.
Und, da, genau, und das ist ja dann die Frage, wo man, oder die Information, die der Patient braucht. Was heisst das, wenn man nicht reanimiert? Oder? Mhm. Und wenn wir dem Beispiel bleiben, das habe ich schon oft mit alten Patienten diskutiert, wo wir auf der Geriatrie gehen, wo bei Eintritt gesagt haben, ich will reanimiert werden. Mhm. Und ich fand, was jetzt mit 92 und der sagt, er will reanimiert werden, ist eigentlich schon ziemlich multimorbid, schwer krank. Und dann habe ich die Leute darauf angesprochen und gesagt, ich habe gesehen, sie haben bei Eintritt gesagt, sie wollen reanimiert werden. Ich möchte mal mit ihnen darüber reden. Dann schauen dann die Leute schon so ein bisschen verunsichert und schräg an, oder? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was das heisst, reanimiert werden? Das ist, wenn Ihr Herz einfach mal stillsteht und Sie wären eigentlich tot, von einem Moment auf den anderen, dann zehren wir Sie aus dem Bett, legen Sie auf den Boden, drücken Ihnen auf den ganzen Brustkorb rum, bis wir ein paar Rippchen gebrochen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das überleben, ist klein. Wenn Sie es überleben, wahrscheinlich mit bleibenden Schäden. Ist es das, was Sie sich wünschen? Und dann ist partout die Antwort, die die Leute sagen, nein, nein, das will ich auf keinen Fall.
Mit gebrochenen Rippchen auf dem Boden und sterben.
Genau, vor allem, wenn man dann sagt, ja, was wollen Sie denn? Was haben Sie denn gemeint mit dem? Ich will schon nicht, dass man einfach nichts mehr macht. Das ist die häufigste Antwort, die ich höre, dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich beim Spital eintrete, sage, ich will nicht reanimiert werden, dann macht man eigentlich gar nichts mehr. Dann sagt man, ah, da ist ja einer, der sterben will, oder? Dann tun wir den gar nicht mehr behandeln. Also, dass die Leute eigentlich die Reanimationsfrage völlig falsch verstehen. Es ist ihre Message, ich würde schon gerne noch ein bisschen weiterleben, wenn das möglich ist. Aber es ist nicht ihre Message, ich will da reanimiert werden, dann mit einem Schlauch im Hals auf der Intensivstation liegen und irgendwann muss man dann Maschinen abstellen, weil es doch nicht mehr geht. Oder? Ja. Und das zeigt wieder, wie wichtig eben das Kommunizieren ist darüber. Ja. Die Leute erklären, um was das es geht, oder?
Und sie so erklären, dass man sich es eben wirklich kann vorstellen kann. Ja. Und wenn das beinhaltet, dass man etwas so glasklar beschreibt, dass es einem gerade ein bisschen kalter Rücken drauf läuft. Ja.
Oder so ein anderer Weg für die schwierigen Entscheidungen ist ja immer auch zu fragen, was ist denn eigentlich auch einfach ganz nüchtern betrachtet sinnvoll in dieser Situation? Also für mich, wenn es eine Frage ist, die mich angeht, oder genauso auch der Patient. Am gestern müssen da auf die medizinische Abteilung, weil sie eine Patientin, die ist Ende 50, stammt aus einem mediterranen Land, ist mit einer sehr schnell wachsenden Krebserkrankung, oder? Und die Patientin hat beim Spitaleintritt gesagt, weil das wird heute einfach routinemässig gefragt, auf dem Notfall oder irgendeinen jungen Assistent, ja, wollen Sie reanimiert werden oder nicht? Sie hat gesagt, ja. Und die Söhne haben auch gesagt, ja. Und dann hat man mich gestern gerufen, ob ich nicht könnte ein Gespräch führen mit dieser Patientin, die aber nur Italienisch redet, und ihren beiden Söhnen, weil medizinisch sagen, das ist überhaupt nicht mehr sinnvoll und die Knochen sagen ganz von Metastasen und die könnte man ja eigentlich gar nicht reanimieren. Ja. Und jetzt sagen die immer noch Reanimation, ja, also ich müsste der jetzt das gucken ausreden. Oder? Und da muss man ja ein bisschen die Kultur verstehen und wissen, dass das einfach nicht vereinbar ist mit der italienischen Kultur. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ist eine Fehlüberlegung dahinter. Ich habe dann deren Assistenten, deren Oberärztin gesagt, ja, warum redet ihr überhaupt über Reanimation? Ist Reanimation eine sinnvolle medizinische Massnahme in dieser Krankensituation von dieser Patientin? Dann haben beide gesagt, nein, überhaupt nicht, darum wollen wir sie nicht. Dann habe ich gesagt, ja, warum redet ihr denn darüber? Es ist ganz klar, es steht auch in der ethischen Richtlinie von der SAMW, oder? Wir sind verpflichtet, dem Patienten für seine Situation sinnvolle Massnahmen anzubieten. Und in dieser Situation ist eine Reanimation absolut nicht medizinisch sinnvoll. Also müssen wir doch gar nicht die arme Frau und die armen Söhne plagen mit der Frage nach der Reanimation, nur weil wir heute in so einem Denken sind, dass alles mit Kreuzchen muss geregelt sein, sondern wir dürfen einfach ganz vernünftig denken und sagen, also in dieser Situation ist klar, das kommt nicht gut raus. Das kann nicht gut rauskommen und es ist ethisch nicht vertretbar, etwas zu machen, wo wir wissen, dass man dem Patienten eigentlich nur schadet und nichts Gutes tut. Mhm. Und damit ist eigentlich die Frage nach der Reanimation beantwortet. Mhm.
Also das heisst, ihr seid gar nicht verpflichtet, als Spital die Frage zu stellen. Das ist zwar sinnvollerweise grundsätzlich im Standard, aber es ist eigentlich gar nicht unbedingt Pflicht.
Genau, also es ist natürlich eben auch vom Erwachsenenschutzrecht her, oder? Heisst, ja, das muss geklärt sein. Und darum hat man das heute in den administrativen Abläufen drin und der Computer macht jetzt mal Piep und ein rotes Lämpchen, wenn das noch nicht ausgefüllt ist. Und darum drängen alle darauf, dann müssen wir ein Ja oder ein Nein-Kreuzchen haben, oder? Aber es ist eigentlich eine Diskussion, die nicht zielführend ist. Ich muss ja viel mehr wissen und verstehen, was der Mensch denkt. Und in dem Gespräch gestern mit dieser Familie, oder, habe ich ihnen einfach erklärt, wie schwer krank dass sie ist. Und ich habe sie gefragt, was ihre Mühe macht, was ihre Angst macht in dieser Situation. Und dann war ihre Antwort, ich viele, ihre beiden Söhne. Und dann hat sie gebrüllt und ihre beiden Söhne gebrüllt. Und es war eigentlich ganz klar, oder, was das Thema ist. Der Abschied, dass sie jetzt muss gehen, in einer Zeit, die viel zu früh ist. Und dass wir denen beiden oder dieser Familie viel mehr Gutes tun, wenn wir darüber reden und sie in dem Abschiedsprozess begleitet, als wenn wir jetzt einfach so sagen, ja gut, also sie will drei Jahre, ja, es ist zwar, wir finden es ein Zeichen, aber wir machen es, wie sie es will.
Ist niemandem eigentlich geholfen damit. Ja.
Und ich glaube, da muss man wieder ein bisschen anfangen, vernünftiger denken, oder? Und sich nicht einfach so juristisch-administrative Vorgaben dann in der Medizin, in den Drängel an, wo man am Schluss muss sagen, von weitem schauen, das ist ja hirnverbrannt, was wir da eigentlich machen, oder?
Ist aber auch nicht ganz einfach, oder? Wenn man schon seit jetzt eben Ewigkeiten in dem Apparat rein ist. Ja. So ein bisschen Querdenker zu bleiben oder sich nicht zu fest von diesen Strukturen einhängen zu lassen, ist ja auch noch etwas, wo man muss
arbeiten muss. Das merke ich eben, weil gerade wenn ich mit jungen Assistenten, Oberärzten rede, dass ihre Antwort ist, ja, das dürfen wir doch nicht. Also quasi, wir müssen das machen, was der Patient will. Und dann sage ich auch, ja, und wenn jetzt der 90-Jährige sagt, ich will eine Herztransplantation, dann melde ich ihn an für die Herzchirurgie für eine Herztransplantation. Ja, nein, das schon nicht. Das kommt ja schon nicht in Frage. Und dann sage ich, ja, dann sind wir schon mit drin. Warum findest du denn, das geht und das geht nicht? Also man hat so ein kanalisiertes Denken, oder? Rea, da ist quasi Selbstbedienungsladen, da kann der Patient sagen, was er will und was nicht. Und dann wird das gemacht, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und bei anderen Sachen tut man dann doch ein bisschen vernünftiger abwägen.
Aber wenn jetzt in so einem Fall der Patient einfach wirklich darauf beharrt, ich will die Herztransplantation, egal was die Fachleute sagen, auch wenn alle sagen, sie werden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bei dieser Operation das Leben lassen.
Ist halt so, dass eigentlich der ärztliche Ethos und auch die rein juristische Sorgfaltspflicht ist schon, dass der Arzt nur Massnahmen macht, die medizinisch sinnvoll und angebracht sind. Oder? Also in dem Sinn gibt es dort schon Möglichkeiten, Regeln zu schieben. Aber auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, wo das Geld eine grosse Rolle spielt, wo der Konkurrenzkampf auch zwischen den Spitälern relativ gross ist. Und das führt dann wahrscheinlich schon tendenziell dazu, dass manchmal auch Eingriffe, Operationen gemacht werden, die nicht wirklich medizinisch sinnvoll sind. Aber man kann es nachher abrechnen.
Jetzt muss ich gleich nochmal auf die andere Frage zurückkommen. Du hast dich nämlich ein bisschen gedrückt, das Thema von diesen Entscheidungen.
Ja.
Oder also ganz persönlich, wie soll ich sagen, man steht vor einer wirklich existenziellen Entscheidung und eben, du hast vorher mal gesagt, wichtig ist, dass man eine Auswahl hat. Für dich ist das Bild von dieser Waage eins, das hilft. Aber gleich, also wie kommst du am Schluss dazu? Tust du das für dich im stillen Kämmerli abwägen? Tust du vielleicht noch ein bisschen googlen? Oder?
Es ist halt so, dass ich, ja, mindestens gefühlsmässig, vielleicht hätte der andere Gefühl, es sind schwierige Entscheidungen gewesen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich hätte so viele schwierige Entscheidungen in meinem Leben müssen treffen, dass ich jetzt da irgendwie aus meinem Erfahrungsschatz kann schöpfen. Aber meine, die Entscheidungen, die fangen ja eigentlich schon früh an, oder? Ich habe seit weiss ich wie viele Jahren nie mehr mein Blut untersucht. Ich habe noch nie mein PSA bestimmt. Also all das, was andere alle Jahre oder halb Jahre kontrollieren und in einer Angst sind, was ist jetzt da, habe ich jetzt eine gewisse Gelassenheit und sage, wenn sich da etwas meldet, dann ist es halt dann da. Aber es macht meine Zeit vorher nicht besser, wenn ich ständig das kontrolliere und in der Angst lebe, da könnte irgendein Wert aus der Norm raus tanzen. Oder? Also in dem Sinn treffe ich laufend eine Entscheidung, dass ich gar nicht alles wissen will und dass ich eher im Schicksal da einen gewissen Raum lasse.
Okay. Zwei Themen. Und zwar die Rolle der Angehörigen. Es hat jetzt vorher schon ein bisschen angetönt, in dem Beispiel, das du zuletzt genannt hast. Du und Heinz Rüegger haben auch kürzlich haben auch noch ein Interview gegeben in der Zeitlupe. Wo das auch kurz angeschnitten wird, wo ihr wie so ein bisschen sagt, oder vor allem der Heinz Rüegger wie so ein bisschen sagt, ja, man muss als Angehörige ein bisschen verstehen, dass es jetzt in dem, so einem Moment, wenn jemand eigentlich wirklich am Lebensende ist, dass es dann um die Person geht, die am Sterben ist. Und nicht um die Angehörigen, sondern dass es darum geht, selbstverständlich mal die Entscheidungen zu akzeptieren und einfach zu begleiten und da zu sein. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Wie siehst du die Rolle von Angehörigen beim Sterben?
Die Angehörigen sind halt in einer ganz schwierigen Doppelrolle, eigentlich, wenn es jemanden Sterbender begleitet. Oder? Weil auf der einen Seite Zuwendung zu der Person, die am Sterben ist, und auf der anderen Seite macht das Sterben von dem Patienten mit ihrem eigenen Leben etwas. Und das ist eine viel schwierigere Situation als mir, wo quasi auf einer professionellen Ebene einen sterbenden Mensch begleitet. Die Angehörigen sind immer hin und her gerissen, auf der einen Seite das zu erfüllen, was der Sterbende will, und auf der anderen Seite ihre eigenen Bedürfnisse, dass sie Angst haben vor dieser Zeit, wenn sie plötzlich keine Mutter mehr haben, zum Beispiel. Oder? Das merkt man immer wieder, dass man in jedem Alter nach von so einer Angst kann gepackt werden, oder? Und dass man dann plötzlich Forderungen stellt für den sterbenden Patienten, die eigentlich gar nicht im Sinn des Patienten sind, sondern wo eigentlich die eigene Motivation dahinter ist. Und das ist dann so eine Herausforderung von uns, das wirklich können auseinanderzuhalten, auch zu benennen, dass die betroffene Person merkt, in sich kann gehen, warum wünsche ich das? Ist es wegen mir oder ist es wirklich wegen dem Patienten, wo ich das wünsche? Und das spielt, glaube ich, naja, ich würde sagen, 80% der Todesfälle irgendwo eine Rolle.
Ja.
Oder?
Okay.
In jeder Beziehung. Also weißt du, es kann sogar ins Umgekehrte gehen und dann wird es noch schwieriger. Wenn man jemanden Angehörigen, die hier intensiv gepflegt hat, über die letzten 3 Monate. Und man ist völlig an den Stümpen und hat die Zunge am Boden. Und jetzt ist der im Spital und man denkt, er stirbt jetzt dann. Und jetzt einmal erholt er sich wieder. Da kommt Angst auf, der will wieder heim. Und ich schaffe doch das nicht mehr. Oder? Ja. Bin ich dann fähig, völlig neutral mich zu verhalten, wenn es um Entscheidungen geht in dieser Situation, oder entscheide ich dann, weil ich mich schützen will, dass die Belastung wieder auf mich zukommen. Und dann ist es eben nicht mehr im eigentlichen mutmaßlichen Sinn vom Patienten, sondern dann entscheide ich eigentlich, so wie es mein Innerstes sich wünscht für die Situation.
Mhm. Zeigt gleichzeitig auch, dass eigentlich Befindlichkeiten der Angehörigen in so einer Situation wahnsinnig wichtig sind. Einerseits, damit sie gesund bleiben, die Angehörigen, und andererseits aber auch, dass man wirklich kann das Sterben so gestalten, wie es der sterbende Mensch sich wünschen würde.
Ja, ich glaube, darum ist es so wichtig, und das finde ich eigentlich schon noch bemerkenswert, dass in all diesen Definitionen zur Palliative Care, auch in der von der WHO, oder, wo schon 20-jährig ist, da steht immer wieder Palliative Care fokussiert auf die Lebensqualität der Patienten und ihren Angehörigen. Oder? Also, dass man immer beide im Blick hat. Und wenn ich so nach einem Tag Arbeit bei uns so eine Bilanz mache, für wen habe ich wie viel Zeit aufgewendet, dann ist es oft so, dass ich muss sagen, ich habe mehr Zeit aufgewendet für Angehörige als für Patienten. Aber es ist wichtig, weil wenn die Angehörigen ihre Rolle wieder zurechtfinden, geht es indirekt auch dem Patienten wieder besser.
Mhm.
Oder?
Ja. Oder eben einem Patienten geht es nicht gut, weil er nicht mit Angehörigen ein Gespräch führen kann, wie das andere Beispiel zeigt.
Genau.
Ja.
Mhm. Ja. Also es ist ja, letztlich ist das halt auch oft die Frage vom Benennen vom Elefant im Raum, oder? Wo schon schwierig ist. Also, wir haben vorher ja darüber geredet, dass es für Ärzte, für Pflegende oft schwierig ist, über die Themen zu reden mit Patienten. Geschweige denn mit Familienangehörigen. Also das Wort Sterben, das Wort Tod ins Maul nehmen, wenn du mit deiner Mutter, mit deinem Vater redest, oder? Das ist schon einmal anders, als wenn du einfach mit Kollegen darüber redest, über das Thema Tod. Aber ihr sind im Moment alle gesund und es ist nicht verhängt mit irgendeiner Entscheidung.
Es ist überhaupt nicht das Gleiche.
Ja.
Ja, das stimmt. Es braucht einfach eine Überwindung.
Ja. Ja, ja.
Und gleichzeitig ist ja dann gleich manchmal so, dass wenn dann der Elefant im Raum benannt ist, dass man dann fast hört, wie alle zusammen ausschnaufen.
Ja.
Nicht?
Ja. Also das ist
auch wenn es sehr emotional eigentlich anstrengend ist, es ist irgendwo durch.
Also das habe ich so oft schon nach Gesprächen erlebt, wenn man wirklich das so klar benennt, dass die Leute im Moment eigentlich so ein bisschen verschrecken, wenn man das Wort Sterben oder das Wort Tod ins Maul nimmt vor einem Patienten. Und im Nachhinein sagen alle danke vielmals, dass mal mit uns jemand so offen geredet hat. Und dann können sie noch miteinander das Wort ins Maul nehmen. Wir müssen nicht über den starken Wind heute oder über den Föhn reden, oder? Sondern können sie wirklich über den Elefant reden.
Ja, ja. Und es gibt dann vielleicht manchmal auch eine Leichtigkeit zurück, oder?
Genau.
Ja. Es gibt noch etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Wir beide haben auch schon intensiv über das Schreiben über das Sterben geredet. Und du hast mir vor Jahren gesagt, dass das Schreiben über das Sterben dich in deiner Auseinandersetzung mit deinem Sterben, mit deinem ganz eigenen Sterben, ein bisschen näher gebracht hat. Schreibst du immer noch manchmal über das Sterben?
Also in der letzten Zeit sogar wieder viel. Also letztlich sind sie immer Anfragen für irgendeinen Artikel oder einen Beitrag oder so. Und ich merke dann beim Schreiben jedes Mal wieder, dass es halt einem auch selber wieder ins Nachdenken bringt. Letztlich, wie formuliere ich einen Gedanken? Es ist am Schluss mein Gedanke, und mein Gedanke zum Thema Tod betrifft auch meinen eigenen Tod. Und in dem Sinne nimmt es mich dann auch immer wieder rein. Und ich glaube, es ist eine empfehlenswerte Art und Weise, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Dass man mal probiert, einfach Gedanken dazu zu formulieren. Oder? Und am Anfang sind die Gedanken vielleicht eher so ein bisschen vage und sachlich und entfernt. Und irgendwann werden sie immer persönlicher.
Mhm. Mit was für einem Gefühl schaust du selber so in die Zukunft? Für dich und für deine Familie?
Also das eine, wo einem natürlich, oder jetzt so Pensionsalter, dann wird er bewusst, es ist ein wichtiger, ein langer Lebensabschnitt, oder, geht zu Ende.
Ja.
Dann überlegst du dir, was ist der nächste Lebensabschnitt, der kommt, oder? Und ich dann so merke, in 14 Jahren bin ich ja dann schon 80, oder? Und 80 löst dann etwas aus, oder? Das ist schon nochmal anders, als wenn du einfach denkst, jetzt bin ich 55 oder irgend so etwas. Also da merkt man, irgendwo die Sanduhr läuft runter, oder? Und es hat immer ein bisschen weniger Sand oben durch. Und das heisst, ich muss die Zeit, wo der Sand nachläuft, muss ich mir gut überlegen, was ich damit mache.
Was hast du denn für Pläne?
Also das eine ist, dass ich nicht jetzt einfach alles, was ich bis jetzt gemacht habe, wegwerfe. Also ich finde, ich habe viel gelernt von all den sterbenden Menschen, die ich begleitet habe. Und die ganze Erfahrung der Palliativmedizin, die ich mir erworben habe, das jetzt einfach in die Schublade tun, die Schublade zumachen und fertig, ist auf eine Art schade. Also ich habe jetzt so ein paar Projekte, wo ich zum Beispiel Pflegeheim berate, in dem Umgang mit dem Thema Sterben und Tod und palliative Versorgung von den Leuten. Oder auch, dass ich da Palliativspitex unterstütze, weil die haben das Problem, dass es immer weniger Hausärzte gibt, die heimkommen, oder? Weil sie können niemandem anrufen, zur Nacht oder am Wochenende. Die haben jetzt meine Handynummer und dann läutet es mir halt an. Und das gibt mir auch wieder eine Befriedigung, weil ich finde, dann kann ich auch das, was ich mir erworben habe, irgendwo noch sinnbringend anbringen. Und auf der anderen Seite habe ich trotzdem natürlich viel mehr Zeit. Merke ich jetzt schon, dass es mehr Zeit ist als früher. Also zum mit den Enkeln etwas unternehmen. Es ist so ein spezielles Erlebnis gewesen, wo ich dann mal irgendwie gemerkt habe, jetzt gibt es nicht einfach noch so einen Rucksack, den ich heute Abend erledigen sollte, sondern können heute Abend heimkommen und zu meiner Frau sagen, was machen wir noch heute Abend? Das ist mir gross angeschaut, weil sie das irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gehört hat. Oder? Weil immer, wenn wir etwas machen wollten, hat man das mindestens 2 Wochen müssen voraus planen, sonst war immer alles voll gewesen, oder? Und jetzt plötzlich kommt wieder so ein bisschen Raum, um aus dem Bauch raus, aus der Laune raus etwas zu machen. Und das ist total ein gutes Gefühl.
Ja, Befreiung auch ein bisschen. Ja. Also, und was wäre jetzt, wenn du deine Pläne, so wie du sie dir zurechtgelegt hast, nicht mehr könntest umsetzen?
Dann habe ich jetzt, in dem Moment, wo du mich das fragst, habe ich das Gefühl, dann kann ich das relativ gut akzeptieren. Also einfach, weil ich gerade jetzt mit dem, was jetzt pensioniert wird, habe ich ja oft so überlegt, was hast du gemacht in all dieser Zeit, wo du geschafft hast, wo du im Erwerbsleben warst. Und dann merke ich, es hat sich so vieles bewegt, ich habe so viel Gutes können machen, mir Befriedigung gegeben, wo sicher auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Und auf das kann ich auch mit einem guten Gefühl zurückschauen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, auch, was einem erleichtert, um dann zu sagen, ja, das Tagwerk tun und jetzt darf es halt auch, darf der Tag auch zu Ende gehen.
Das klingt sehr, sehr schön. Hast du eine Vorstellung von deinem eigenen Sterben, eine konkrete?
Mehr Hoffnungen als eine konkrete Vorstellung. Also eine Horrorvorstellung ist, dass ich irgendwo in einem Einkaufszentrum zusammenbreche und dann gehen die Automatismen los und dann irgendjemand rennt und holt den Defi und die Rettung kommt und am Schluss bin ich auf der Intensivstation reanimiert und mit einem kaputten Hirn. Und das ist das, was ich sicher nicht will, aber wo man muss sagen, das können wir nicht absolut verhindern bei unserem gut ausgebauten Rettungssystem. Also das ist so die Hoffnung, dass das nicht passiert, dass von dort lieber eigentlich einmal eine Krankheit habe, wo ich weiss, an dieser Krankheit werde ich sterben. Ich habe noch eine begrenzte Lebenszeit, um auch diese Lebenszeit dann bewusst zu nutzen, um das noch in Ordnung zu bringen oder regeln, wo ich noch will, mich verabschieden von den Leuten, die ich will und dann auf die Art können gehen. Und nicht eben das, was vielleicht viele andere sagen, ja, ein plötzlicher Tod wäre mal am schönsten, weil ich glaube, der plötzliche Tod, der wird immer gefährlicher, eben, weil es unter Umständen kann sein, dass man dann den auch nicht zulässt.
Ja. Danke vielmals, Roland. Es war super spannend, sehr eindrücklich. Und ich wünsche dir, dass du deine Pläne kannst umsetzen kannst. Und schön, dass du dein Wissen und deine Erfahrung weiterhin zur Verfügung stellst.
Wohl, danke vielmals auch. Also, ich finde auch jedes Gespräch immer wieder gut, weil es ist ja auch etwas, das einen wieder anregt. Eben. Dann kommt eine Frage gestellt, die man vielleicht in dieser Art und Weise nicht so schon gestellt hat. Und dann regt es einem an, um noch ein bisschen weiter daran zu denken.
Schön, ja. Das ist super, so soll es sein. Danke.
Merci dir.
Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Das Buch von Roland Kunz und Heinz Rüger heisst über selbstbestimmtes Sterben, zwischen Freiheit, Verantwortung und Überforderung. Es kommt aus der Reihe Rüffer und Rupp Cares vom Verlag Rüffer und Rupp. Ihr findet den Link zum Buch in den Shownotes. Ich selber habe es sehr gerne gelesen und ich empfehle euch natürlich auch die anderen Bücher aus der gleichen Reihe, wenn ihr euch weiter damit beschäftigen mögt. Und sonst wünsche ich euch gutes Nachdenken über das Gehörte. Ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt und mich wissen lasst, was eure Gedanken dazu sind. Ihr findet das letzte Stündli auf Instagram und Facebook oder erreicht mich via podcast@ibello.ch. Und sonst hören wir uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben, weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis bald.